ARD Sounds.
Willkommen bei Science Tea Time. Ich habe in dieser Folge Leslie Mattes zu Gast und heute erfahrt ihr, wieso sie daran arbeitet, dass wir demnächst mit unserem Auto sprechen wie mit einem guten Kumpel, warum sie die Sprache der Indigenen in Kanada erforscht hat und warum sie lieber in Stuttgart als in China oder in den USA forscht. Hi! Schön, dass du da bist, Leslie. Mich interessiert natürlich, wie du überhaupt dazu gekommen bist, die Technik und Mensch-Interaktion zu erforschen oder daran zu arbeiten. Und ich weiß, dass du im Masterstudium an einem Projekt beteiligt warst und es ging darum, einem kleinen Roboter etwas beizubringen. Was war der Moment, bei dem du gemerkt hast, daran will ich in Zukunft forschen?
Ja, das Studienprojekt, das war eine sehr prägende Erfahrung für mich und das Jahr begann damit, dass wir diesen Roboter ausgepackt haben und der erstmal nichts konnte. Und wir haben uns dann einfach überlegt, was können wir jetzt mit dem Roboter Sinnvolles erreichen. Und so entstand dann da das Projektziel draus, dass wir einen Tutor bauen wollen, der uns hilft, dass wir uns auf bestimmte Vorlesungen oder Klausuren besser vorbereiten können. Und das war echt eine spannende Erfahrung, weil wir waren ehrlich gesagt nach 2 Monaten etwas ernüchtert, denn außer Hallo und Tschüss sagen, konnte er ehrlich gesagt noch nicht viel. Und da haben wir dann einfach mit der Zeit gemerkt, wie schwierig das ist, so einer Maschine Sprechen beizubringen und überhaupt so intelligentes Handeln. Die Erfahrungen im Studienprojekt haben mir dann eben auch gezeigt, dass genau diese Interaktion zwischen Mensch und Technik oder Mensch und Maschine mich sehr begeistert und dass man da eben auch einfach immer viel Potenzial hat, was besser zu machen.
Wir reden auch gleich noch darüber, wie du überhaupt zu deinem Studium gekommen bist. Ihr hört Science Tea Time, den Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen. Ich trinke heute meinen Tee mit der Kognitionswissenschaftlerin Leslie Mattes, die die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug erforscht und sich fragt, wann soll unser Auto mit uns reden? Ich bin Frank Seibert. Schön, dass du da bist, Leslie. Dieser Podcast heißt nicht nur Science Tea Time, wir trinken auch einen Tee. Hier ist eine kleine Auswahl. Magst du dir einen aussuchen?
Ja, sehr gerne.
Ich schenke dir Wasser ein. Welchen nimmst du?
Green Energy klingt gut.
Während der Tee zieht, kannst du ja vielleicht mal kurz erklären, an welchem Institut arbeitest du und was ist das für ein Institut, welchen Schwerpunkt hat das?
Ich arbeite in Stuttgart am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Die Fraunhofer Gesellschaft hat ja sehr viele verschiedene Institute. Unser Forschungsbereich beschäftigt sich mit dem Thema Mensch-Technik-Interaktion. Das heißt, es geht eben darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und zu schauen, wie interagiert er mit Technik? Wie kann ich Technik so gestalten, dass sie möglichst intuitiv vom Menschen benutzt werden kann?
Mhm. Jetzt arbeitest du ja explizit mit Autos. Welchen persönlichen Bezug hast du denn zu Autos? Gibt es da irgendwas in deiner Geschichte so?
Also ich bin auf dem Land aufgewachsen und dann war der Führerschein auch so ein bisschen das Gefühl, frei zu sein, mobil zu sein, überall hinzukommen. Aber so die Leidenschaft fürs Auto kam tatsächlich dann auch durch die Forschung. Und dass man im Auto spannende Technik heute verbaut hat. Man hat sehr, sehr viel komplexe Assistenzsysteme. Und das Auto ist natürlich auch ein spannender Raum, weil man ist mobil und entwickelt sich natürlich auch immer mehr irgendwie zu einem, ja, so eine Art Lebensraum, sagen wir gerne, in dem wir dann vielleicht auch mal relaxen wollen. Wir hören Musik, Podcasts und deswegen ist es eine sehr vielseitige Forschungsumgebung für mich.
Leslie, du hast hier einen Sprachassistenten mitgebracht, den viele von zu Hause kennen. Ich kenne vor allem Leute, die damit eine Eieruhr beauftragen oder die Musik damit raussuchen wollen. Was ist im Unterschied zu diesem Sprachassistenten das Ziel deiner Forschung?
Ja, in meiner Forschung geht es vor allem darum, natürlich den Sprachassistenten im Fahrzeug sich genauer anzuschauen. Also das heißt natürlich, ich habe einmal diesen Anwendungskontext, dass ich Fahrzeugfunktionen primär nutzen möchte. Und ein weiterer Unterschied ist noch, dass man jetzt zum Beispiel so einen Sprachassistent, wie ich ihn zu Hause habe, vor allem immer aus eigener Initiative benutzt. Also ich sag irgendwie ein Aktivierungswort oder ich drücke auf einen Knopf und gebe dann meinen Input, stelle meine Frage oder meinen Befehl und bekomme dann eine Antwort oder eine Funktion, die gestartet wird. Und ich beschäftige mich halt viel mit der Frage, wie können wir das natürlicher machen oder interaktiver, was eben auch bedeutet, der Assistent kann sich proaktiv ins Gespräch einbringen. Er kann mich ansprechen, kann mir zum Beispiel Vorschläge machen oder kann eine bestimmte Funktion dann auch vorschlagen, die vielleicht gerade zum Kontext passt. Und da beschäftige ich mich natürlich viel mit der Frage, wie muss ich so ein System modellieren? Was sind da die Faktoren, die sowas attraktiv machen für eine Nutzerin oder einen Nutzer? Viel geht es da dann eben auch um die Frage, was ist wirklich für mich ein Mehrwert? Also welche Funktion, in welchem Kontext nehme ich dann als einen zusätzlichen Nutzen wahr? Im Fahrzeug kann das natürlich zum einen sein, ich finde es einfach spannend, dass er mir irgendwas zur Umgebung vorschlägt. Kann aber natürlich auch sein, dass er mich auf was hinweist, Stau oder eine intelligente andere Route vorschlägt. Oder
Restaurants in der Nähe. Vielleicht weiß die Maschine irgendwann, wie gerne ich asiatisch esse und welche Restaurants in der Nähe sind.
Genau, das sind alles so verschiedene Anwendungsfälle, die wir uns dann eben anschauen. Und natürlich auch, wann bin ich bereit, so einen Vorschlag anzunehmen? Welche Situationen eignen sich dafür? Und wann empfinde ich das eben als aufdringlich oder sogar bevormundend, wenn mich so ein System einfach anspricht?
Du arbeitest mit Sprachmodellen. Wir kennen ja, oder die meisten von uns kennen KI-Systeme sowie ChatGPT, Sprachmodelle, große Sprachmodelle. Kannst du erklären, was ist denn ein großes Sprachmodell?
Ein großes Sprachmodell hat sehr viele Texte gesehen. Also die Grundlage für so ein großes Sprachmodell bilden Unmengen von Trainingsdaten. Wir haben ja heute übers Internet Unmengen von Textdaten und Dokumenten zur Verfügung. Und die werden eben als Grundlage, als Trainingsgrundlage für solche Sprachmodelle genutzt. Und das Modell funktioniert dann einfach so, dass es im Prinzip die Muster in der Sprache entdeckt und lernt. Und wenn es dann eine Antwort an uns ausgibt, einfach, so eine Art Ratespiel betreibt. Also es sagt immer, basierend auf einer Wahrscheinlichkeit vorher, was so das nächste Wort jetzt ist. Also nicht wie wir Menschen, die, die Sprache verstehen und es einfach dann logisch zusammensetzen. Das kann man, glaube ich, nicht ganz so vergleichen mit einem Sprachmodell, weil ein Sprachmodell wirklich rein auf Wahrscheinlichkeiten basiert und eben einfach immer das nächste Wort vorhersagt, das es eben auf der Grundlage von den Daten gelernt hat.
Und viele, die schon mal so ein Sprachmodell benutzt haben, wissen, dass, wenn man Fragen stellt, nicht immer die richtige Lösung rauskommt. Ne? Mhm. Stichwort, da halluzinieren diese Sprachmodelle, die denken sich dann irgendwas aus. Das wäre in so einem Kontext, wenn es um Sicherheit geht, ja schlecht. Zum Beispiel. Ne? Also allgemein wäre es schlecht, ist es schlecht, aber wenn ich mich drauf verlasse auf die Info, ist es ja kein nützliches Tool mehr. Wie kann man das vermeiden?
Genau, das mit den Halluzinationen ist natürlich ein ganz großes Problem. Ich denke, viele wissen darüber jetzt auch schon Bescheid, weil die Antwort klingt natürlich immer auf den ersten Blick sehr plausibel, aber man muss da immer sehr vorsichtig sein. Viele Hersteller setzen da natürlich dann auch auf viele Entwicklungszyklen. Das heißt, bevor ich als Nutzer oder Nutzerin im Fahrzeug mit so einem System dann tatsächlich fahre oder es überhaupt nutzen kann, hat es dann sehr viele Trainingsdurchläufe hinter sich und es wurde viel erprobt. Oder es hat eben dann nur bestimmte Anwendungsbereiche. Denn in so einem Fall, wenn die Antwort nicht korrekt ist, wäre es natürlich besser. Es gibt irgendwie aus, das kann ich leider nicht beantworten oder dazu kann ich leider keine verlässlichen Infos finden. Und sowas muss dann natürlich immer sichergestellt sein, um eben dann solche Einflüsse auf so eine sicherheitskritische Situation irgendwie zu vermeiden.
Mhm. Und wenn ich viel mit der KI spreche, wenn ich viel mit meinem Auto rede, dann sammelt dieses Auto natürlich viele Daten über mich. Wie ist das mit dem Datenschutz? Wie kriegt man das denn hin, dass die Daten auch sicher sind?
Da gibt es verschiedene Ansätze. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass alles im Fahrzeug bleibt und nicht in eine Cloud hochgeladen wird. Das hat natürlich dann auch den Vorteil, dass wenn ich zum Beispiel eine schlechte Internetverbindung habe, dass dann so ein Modell trotzdem zuverlässig funktioniert. So, da haben wir ja auch entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen dafür.
Bei dir in deiner Forschung geht es ja ganz viel um Sprache und ich weiß, dass du schon immer Sprachen mochtest. Woher kommt denn deine Faszination für Sprache?
Mich hat Sprache einfach begeistert, weil es da einfach so viele logische Prinzipien gibt. Viele sagen dann ja immer, entweder ist man so in der Naturwissenschaft unterwegs oder man ist eher bei den Sprachen, fühlt man sich zu Hause. Ich war immer sehr, sehr begeistert in Mathe und Physik unterwegs. Also Und bei den Sprachen war es Latein, weil Latein einfach so klaren Prinzipien folgt. Es gibt so eine unterliegende Struktur und die fand ich immer spannend, da reinzugucken, okay, wie ist das der Satz so aufgebaut, wie kann man sich das erklären? Und so kam dann halt auch die Wahl, im Bachelorstudium Linguistik zu studieren, weil man da so richtig Detektivarbeit bei den Sprachen betreibt. Man schaut sich an, welchen Mustern folgen die, welche Prinzipien gibt es, die viele Sprachen gemeinsam haben und wie kann ich solche Strukturen oder Muster dann auch für Computer nutzen, um zum Beispiel Übersetzungsprogramme zu trainieren oder ihnen irgendwie Sprechen beizubringen.
Also wie sind Sätze aufgebaut? Wie funktioniert Grammatik?
Genau.
Wusstest du schon immer, wo es hingeht bei dir?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe das Studium der Linguistik gewählt, einfach aus Faszination und Interesse und hatte eigentlich den Plan, dann mir während des Studiums Gedanken drüber zu machen, was kann ich damit machen. Habe dann ein Praktikum im Bereich Logopädie in einer Sprachheilschule gemacht, habe Deutsch als Fremdsprache unterrichtet.
Und du hast ein Auslandssemester gemacht in Kanada?
Richtig.
Und
ja.
hast dich dort auch mit indigenen Sprachen beschäftigt. Was genau war das denn?
Ich habe mich in Kanada mit den Aboriginal Languages beschäftigt. Es kam natürlich aus der Faszination raus, noch eine ganz andere Sprache mal kennenzulernen. Klar, Latein in der Schule war auch eine Sprache, die spricht man so nicht mehr. Und trotzdem muss man sagen, diese Aboriginal Languages, wie ich das in Kanada dann in dem Kurs gelernt habe, noch mal ganz anders funktionieren, weil da einfach auch die Weltanschauung und das Kulturelle viel mehr Einfluss drauf nimmt, wie die Sprache funktioniert. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ja, war also eine tolle Erfahrung.
Und irgendwann musstest du dich entscheiden, was willst du denn eigentlich mit deinem Linguistikstudium machen? Welchen Master willst du draufsetzen? Was hattest du da für Gedanken?
Das war eine schwierige Entscheidung. Es war dann aber so, dass ich einfach gemerkt habe, im Laufe des Bachelorstudiums, ich möchte mich noch mal ein bisschen mehr in diese naturwissenschaftliche Richtung orientieren und nicht rein in der Linguistik bleiben. Weshalb ich mich dann eben für Kognitionswissenschaften im Master beworben habe, um da auch so dieses Feld von künstlicher Intelligenz auch so ein bisschen noch mehr Richtung Kognitionspsychologie, Neurowissenschaften, um das weiter zu vertiefen.
Und am Ende deines Masterstudiums bist du quasi dann zum Auto gekommen?
Genau, das kam dann über ein Praxissemester zustande.
Wie funktioniert denn deine Forschungsmethode genau? Wie testest du in Autos diese Sprachsysteme?
Da haben wir einerseits einen Fahrsimulator, in dem wir verschiedene Verkehrssituationen natürlich simulieren können und in dem dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem tatsächlichen Fahrzeug sitzen. Da können wir dann zum Beispiel eben Reaktionen in bestimmten Situationen untersuchen. Und außerhalb, also für die reale Straße, für den Straßenverkehr oder für die Teststrecke, haben wir außerdem noch ein Versuchsfahrzeug. Das ist ein sogenanntes Wizard of Oz-Fahrzeug. Im Prinzip geht es da darum, man hat einen Zauberer, der die tatsächliche Funktion von einem fortschrittlichen technischen System simuliert. Vielleicht eben, weil es diese Funktion so noch nicht tatsächlich gibt.
Das bedeutet in deinem Fall?
In meinem Fall bedeutet das, dieses Wizard of Oz-Fahrzeug dient dazu, das automatisierte oder autonome Fahren zu simulieren, obwohl das Fahrzeug an sich ein ganz normales Fahrzeug ist. Heißt aber bei uns konkret, dieser Wizard, der Zauberer, der sitzt im hinteren Bereich des Fahrzeugs hinter einer verspiegelten Scheibe und von außen, beziehungsweise auch für die Person, die im Fahrzeug vorne auf dem Fahrersitz sitzt, wirkt es so, als ob das Fahrzeug von selbst fährt.
Und automatisiertes Fahren bedeutet ja, dass ich bestimmte Handlungen abgebe, die das Auto dann für mich übernimmt und da gibt es verschiedene Abstufungen bis hin zum autonomen Fahren, wo dann quasi das Fahrzeug alles für mich erledigt.
Genau, also beim automatisierten Fahren kann es eben sein, dass ich als Fahrer noch in so einer Überwachungsfunktion mit dabei bin und das Fahrzeug mich nur unterstützt. Viele von uns haben vielleicht auch schon so einen Spurhalteassistent mit im Fahrzeug, aber da muss ich natürlich trotzdem noch das Straßengeschehen mit beobachten. Hingegen eben dann beim autonomen Fahren bin ich wirklich der Passagier im Fahrzeug und werde quasi wie von einem Taxi von A nach B gebracht.
Das heißt, eure Testpersonen, die sitzen in diesem Auto. Es wird wie von Zauberhand gesteuert und werden im Unklaren darüber gelassen, dass hinten dran eigentlich gesteuert wird.
Naja, zumindest für den ersten Teil der Studie. Wir klären die Leute natürlich im Anschluss immer darüber auf. Aber
wie reagieren die Leute darauf, wenn sie das später rausfinden?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt einige Leute, die sind absolut überrascht und sind dann total baff, weil sie einfach überzeugt waren, dass sie in einem automatisierten Fahrzeug gerade gefahren sind. Andere sind dann auch ein bisschen enttäuscht natürlich, weil sie gedacht haben, sie haben jetzt einmal diese neue Technologie erprobt und sind dann so ein bisschen enttäuscht, dass es eben nicht jetzt tatsächlich so ein Fahrzeug war. Aber per se ist immer ganz spannend natürlich zu sehen, wie unterschiedlich die Menschen dann mit umgehen.
Mhm. Ja. Und dein Part ist aber sozusagen, wie kommuniziert jetzt die Person in dem Auto mit dem Fahrzeug?
Genau, das ist eines der Forschungsthemen, die ich verfolge. Wir haben natürlich auch da andere Themen, die wir mit dem Fahrzeug untersuchen. Zum Beispiel hatten wir dann Studien, in denen die Personen dann Lesetätigkeiten ausgeführt haben und wir uns dann angeschaut haben, ja, wie gestaltet sich dann so ein Übergang wieder ins manuelle Fahren? Also wenn man die Person dann darauf vorbereitet, oh, da vorne kommt eine Baustelle, jetzt gleich musst du wieder selbst fahren. Diese Übernahmesituation zu untersuchen, ist auch eine der Fragestellungen, denen wir dann nachgegangen sind.
Mhm. Und glaubst du, dass wir das in ein paar Jahren machen, dass wir lesen, wenn wir Auto fahren?
Ich glaube ja. Es gibt ja schon auch in Deutschland zugelassene Systeme bei ausgewählten Herstellern, wo das unter bestimmten Bedingungen heute schon möglich ist. Also dass man zumindest temporär als Fahrer oder Fahrerin nicht selber fahren muss, sondern eben andere Tätigkeiten ausführen kann. Die funktionieren bisher nur unter ganz bestimmten Bedingungen und Verkehrssituationen. Aber ich glaube schon, dass es in Zukunft immer mehr in den Fahrzeugen präsent sein wird. Und gerade, glaube ich, auf der Autobahn, wenn wenig los ist und man eine langweilige, längere Strecke vor sich hat, ist das auch durchaus was, was ich mir selber vorstellen kann, zu nutzen.
Genau. Und glaubst du, dass in Zukunft auch so eine KI im Auto sowas sein könnte, wie ein Freund, mit dem ich dann auch irgendwie ein bisschen was bequatsche, was mir die Woche über passiert ist oder so?
Ich kann mir das gut vorstellen, vor allem, wenn ich alleine im Fahrzeug bin. Also gerade morgens auf dem Weg zur Arbeit sieht man ja viele Personen, die einfach alleine im Fahrzeug sitzen. Mhm. Ich glaube, da hat es schon was Attraktives, wenn man einfach einen Beifahrer hat, mit dem man sich über, weiß ich nicht, die aktuellen Themen austauschen kann. Aber das setzt, glaube ich, natürlich auch voraus, dass wir als Menschen die KI dann nicht mehr rein als Werkzeug wahrnehmen. Und ich glaube, das ist heute noch, gerade wenn ich jetzt an aktuelle Sprachassistenten im Fahrzeug denke, so die Wahrnehmung, ich benutze diesen Assistent, um die Navigation zu starten oder um den Radiosender zu wechseln. Und wenn es sich weiterentwickelt, dann kann es vielleicht dann natürlich auch dahin sich entwickeln, dass ich mich mit dem über was am Tag ansteht, austausche, dass er mir von sich aus Updates gibt oder Empfehlungen, was ich zum Beispiel am Abend im Kino anschauen könnte, weil er mich vielleicht kennt, weil er auch weiß, was mir gefällt. Und es wäre dann natürlich diese Entwicklung hin zu so einem Buddy oder zu so einem persönlichen Begleiter im Fahrzeug.
Und was fehlt aus deiner Sicht noch in der Forschung, dass wir genau dahin kommen, dass das Auto ein Buddy ist, ein Begleiter?
Also ein Thema natürlich, was wir in der Forschung gerade viel betrachten, ist noch diese Personalisierung. Also wie bekomme ich das System dann auf die jeweiligen Personen abgestimmt? Wie bekomme ich es hin, dass es für den Menschen, der jetzt gerade im Fahrzeug sitzt, passend funktioniert? Jeder Nutzer ist unterschiedlich, jede Nutzerin. Manche möchten vielleicht auch einen Assistenten haben, der eher wie ein Freund agiert. Andere sehen das wirklich eher als Werkzeug. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass man dahin kommt, dass das System für den aktuellen Nutzer oder die aktuelle Nutzerin richtig interagiert und so reagiert, wie es für die Person passend ist.
Und wenn du jetzt so global schaust in diese Forschung, da passiert ja gerade in den USA und in China recht viel. Wieso bist du immer noch in Deutschland? Warum nicht da, wo gerade schon Autos selbstständig durch die Gegend fahren, wie in San Francisco oder so?
Ich glaube, nach außen wirkt es natürlich so, als wäre die Forschung in China oder gerade in den USA sehr viel weiter, weil man dort natürlich die Schlagzeilen liest, dass schon voll autonome Taxis durch die Innenstadt fahren. Aber es gibt da, glaube ich, einfach so einen grundlegenden Unterschied, wie die Forschung bei uns passiert, weil wir in Deutschland generell jetzt sehr auf Sicherheit bedacht sind und es vielleicht deswegen von der Entwicklung her auch ein bisschen konservativer ist. Man entwickelt einfach jetzt die Assistenzsysteme immer weiter und in den USA ist der Ansatz da ein bisschen ein anderer. Und das sind eher dann Firmen, die nicht traditionell vielleicht jetzt aus dem Fahrzeugbereich kommen, so wie wir in Deutschland da eine lange Tradition haben, sondern es sind dann eher große Tech-Firmen, die mitspielen und da dann einfach direkt das Auto auf die Straße setzen und Daten sammeln wollen. In Deutschland ist die Entwicklung da natürlich eher erstmal auf Sicht fahren sozusagen und nicht gleich eine vielleicht noch unreife Technologie auf der Straße zu erproben. Da ist man bei uns vorsichtiger und deswegen unterscheidet sich da, glaube ich, einfach die Entwicklung.
Wie bereitest du dich denn vor auf so eine Studie mit einem Fahrzeug, das, wie du sagst, wie von Zauberhand fährt, dieses Wizard of Oz-Fahrzeug?
Man muss überlegen, was ist meine Forschungsfrage, was will ich überhaupt rausfinden? Dann schauen, was ist so ein passendes Versuchsdesign dazu? Also wenn ich zum Beispiel eben schauen will, wie Leute auf ein bestimmtes System reagieren, dann schaue ich mir vielleicht das Vertrauen an in das System oder ich messe die Akzeptanz, indem ich einen Fragebogen einsetze.
Das heißt, ein Teil deiner Arbeit funktioniert im Büro, das ist viel Vorbereitung sozusagen und dann hast du diese Tests mit dem Auto.
Also vieles ist natürlich sehr, wie man sich so eine Forschungstätigkeit vorstellt. Ich sitze am Schreibtisch und bereite mich dann auf die Themen vor. Ich recherchiere, schaue mir den aktuellen Forschungsstand zu den Themen an oder arbeite mich natürlich dann auch in einen spezifischen Prototyp ein. Und der praktische Teil ist dann wirklich am Fahrzeug oder im Labor. Man muss schauen, dass die Messtechnik oder das, was ich erheben möchte, entsprechend vorbereitet ist, indem man zum Beispiel dann auch eine Smartwatch einsetzt, die dann zum Beispiel der Teilnehmer trägt oder ich einen Eye-Tracker einsetze, der eben dann die Blickbewegungen zum Beispiel misst, Probedurchläufe macht, bevor man überhaupt dann Leute einladen kann, die dann auch die tatsächliche Studie mitmachen.
Und es ist ja super aufwendig, das alles vorzubereiten. Wie hoch ist deine Anspannung, ob das alles klappt dann bei dem eigentlichen Test?
Ja, also der super spannende Part ist immer so die ersten 5 Durchläufe. Da ist natürlich immer der Adrenalinspiegel sehr, sehr hoch, weil man hofft, dass alles jetzt so klappt, wie man sich das ausgedacht hat. Und natürlich auch hofft, dass die Reaktionen oder das, was man messen möchte, auch so rauskommt, wie geplant. Und wenn die ersten 5 Durchläufe durch sind, dann gehe ich da ein bisschen ruhiger auch dann ran und dann läuft die Studie dann auch meistens gut durch.
Das heißt, diese Tests sind eigentlich irgendwie so ein bisschen das Highlight?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich eine der positivsten Sachen eigentlich an der Arbeit bei uns, dass wir da eben tatsächlich hands-on arbeiten und dann auch mal Sachen ausprobieren, dass wir da unsere Fragen auch entsprechend beantworten können.
Und auch in einem interdisziplinären Team, ne? Also da sind ja offenbar auch ganz viele Gewerke mit beteiligt.
Genau, also wir sind im Team Personen mit sehr unterschiedlichem Hintergrund, Design, Maschinenbau, Kognitionswissenschaft, Psychologie. Und natürlich arbeiten wir auch dann viel mit Studenten zusammen. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Wir haben Personen, die Abschlussarbeiten zum Beispiel in Zusammenarbeit mit uns schreiben und ja, das ist natürlich auch immer eine spannende Aufgabe, wenn dann jemand jetzt gerade aus der Uni nochmal neues Theoriewissen mitbringt oder so seine eigenen Anstöße nochmal zum aktuellen Thema. Das macht den Austausch dann immer besonders spannend.
Du betreust ja nicht nur die Abschlussarbeiten von Studierenden, sondern du schreibst ja auch selbst deine Doktorarbeit gerade. Weißt du denn schon, wie es danach weitergeht für dich?
Aktuell nicht. Der große Meilenstein ist tatsächlich, die Doktorarbeit fertig zu schreiben. Und dann denke ich tatsächlich noch nicht so arg an danach, weil ja das Forschungsthema jetzt von der Doktorarbeit, das nimmt einen natürlich sehr ein. Da ist einfach der große Meilenstein, die fertig zu schreiben und dann zu verteidigen.
Und in deiner Doktorarbeit geht es genau darum, oder? Um diese Interaktion zwischen Mensch und Auto.
In der Doktorarbeit fokussiere ich mich sehr stark auf proaktive Sprachassistenten, dass das System auf mich zugeht und mich anspricht in bestimmten Situationen, weil wir eben aus der Forschung wissen, dass Nutzen sich interaktivere Systeme wünschen.
Und gibt es noch andere Highlights für dich, außer diese Tests mit dem Wizard of Oz und deinem Forschungsalltag?
Ein Highlight ist natürlich auch immer, wenn man aus Ergebnissen dann zum Beispiel ein wissenschaftliches Paper publiziert hat und dann auf eine Konferenz geht. Man tauscht sich mit der Forschungscommunity aus, man hört, was andere in dem Themenbereich rausgefunden haben oder bekommt auch nochmal Feedback aus einer ganz anderen Perspektive draus, außerhalb jetzt vom Team. Das finde ich auch immer eine tolle Erfahrung, weil man da natürlich oft mit neuen Inputs nach Hause geht und sich denkt, ah, okay, die Sichtweise habe ich mir noch gar nie angeschaut. Da kann ich auf jeden Fall mal noch jetzt nachlesen, was der dazu veröffentlicht hat und vielleicht dann auch für eine Folgestudie oder eine neue Kooperation neuen Input mitnehme.
Mhm. Willst du für immer in der Forschung bleiben oder kannst du dir auch vorstellen, vielleicht nochmal in die Logopädie zu gehen oder was anderes zu machen?
Also ausschließen würde ich, glaube ich, nichts. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass es Spaß macht. Mir macht die Forschung großen Spaß. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, weiter in der Forschung zu bleiben. Wenn man Themen hat, die einen begeistern, man hat ein Arbeitsumfeld, das vielseitig ist, die Zusammenarbeit mit Studenten, die auch immer wieder neue Perspektiven mitbringen und Labore, die eben auch eine tolle Ausstattung dann mit sich bringen. Sowas motiviert auf jeden Fall, da weiter dran zu bleiben.
Was würdest du sagen, was willst du mit deiner Forschung bewirken? Welchen Einfluss soll die haben auf unser Leben?
Natürlich sind wir immer sehr früh im Entwicklungsprozess mit dabei. Das heißt, die Systeme, an denen wir arbeiten, die sind erst, sage ich mal, in einigen Jahren dann immer tatsächlich im Auto. Aber ich finde es trotzdem natürlich ein sehr gutes Gefühl zu wissen, ich habe an was mitgearbeitet, was dann auch für die Person tatsächlich eine Verbesserung bedeutet. Weil uns geht es ja immer eben darum, dass das System akzeptierter ist, vertrauenswürdiger. Wenn man dann sieht, dass sowas dann tatsächlich im Fahrzeug integriert ist, dass ich vielleicht auch selber damit fahre, finde ich das eine sehr schöne Vorstellung.
Mhm. Wir müssen ja auch lernen, solchen Systemen überhaupt zu vertrauen als Nutzerinnen und Nutzer, ne? Weil wir auch wissen, dass Technik natürlich anfällig ist für Fehler.
Genau. Mit der zunehmenden KI in den vielen Systemen ist dieses ganze Technikvertrauen natürlich ein ganz wichtiges Thema geworden. Viele Systeme können ja auch dran scheitern. Wenn der Nutzer dem nicht vertraut, dann wird er es deaktivieren, wird es nicht nutzen. Und das wollen wir natürlich vermeiden, indem wir das System eben so anpassen und so gestalten, dass ich dem zumindest einen Versuch gebe und auch die Chance gebe, es kennenzulernen. Und die Zukunft wäre natürlich auch, dass es vielleicht dann selber eben dazu lernt und sich verbessert, basierend auf zum Beispiel meinem Feedback.
Und eine Frage, die wir jedem Gast stellen, ist: Mit welcher Forscherin, welchem Forscher würdest du, wenn du könntest, aus der Zeitgeschichte irgendwann mal einen Tee trinken wollen?
Da gibt es auf jeden Fall viele Persönlichkeiten, die mir da einfallen, aber eine Person wäre auf jeden Fall Alan Turing, den ich super spannend fände zu treffen.
Wieso?
Also Alan Turing war ja britischer Mathematiker oder auch Logiker, der kurz vor dem Ersten Weltkrieg auf die Welt kam. Der gilt halt für viele so als der Vater der Informatik und künstlichen Intelligenz. Deswegen fände ich es super spannend, mal mit ihm drüber zu sprechen, was er jetzt aus seiner Perspektive vielleicht über die heutigen Sprachmodelle denkt. Er hat sich viel mit der Frage beschäftigt, ob Maschinen denken können. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir uns heute oft stellen. Denn wenn man jetzt mit so einem Sprachmodell interagiert, wirkt es eben so, als ob dieses System dahinter, diese KI, wirklich selber denken kann und intelligent ist. Aber im Prinzip imitiert sie es nur oder simuliert es nur. Und ich glaube, mit ihm wäre es sehr spannend, sich darüber auszutauschen, wie er das jetzt aus den Entwicklungen, die sich in den letzten 70 Jahren ergeben haben nach seinem Tod, wie er darauf blickt, was er darüber denkt.
Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst und mit mir einen Tee getrunken hast. Und ich wünsche dir, dass das mit deiner Forschung weiterhin gut läuft, dass die Menschen in ihrem Zauberauto irgendwie so reagieren, wie du das möchtest und sich ja irgendwann vielleicht das Auto wirklich zu einem Buddy entwickelt, das uns auch nützlich sein kann.
Auf jeden Fall, ja.
Danke.
Danke für die Einladung.
Das war Science Tea Time, der Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen. Von der Kognitionswissenschaftlerin Leslie Mattis habe ich heute gelernt, dass sich Autofahren in den nächsten Jahren nochmal deutlich verändern könnte. Weil das Auto dann nicht mehr nur ein Transportmittel sein wird, das auf meine Befehle reagiert, sondern ein Begleiter sein wird, der mir aktiv Vorschläge macht, mich unterstützt und mir eine schöne Fahrzeit bereitet. bis wir uns intuitiv mit unserem Fahrzeug unterhalten können, das wird noch ein bisschen dauern. Wenn ihr Anregungen habt oder jemanden kennt, die oder der auch mal unbedingt in diesem Podcast erzählen sollte, oder ihr als junge Wissenschaftlerin oder angehender Forscher Lust habt, euch und eure Arbeit vorzustellen, meldet euch. Dafür ist dieser Podcast da. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Science Tea Time wird produziert vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Frank Seibert, Produktion Axel Fischer-Neuschwander und Matthias Sautier. Autorin der Folge ist Christiane Streckfuß, Chefin vom Dienst Andrea Roth. Und die Redaktion hat Corinna Benning. In der kommenden Folge spreche ich mit dem KI-Experten Mehdi Ali über die Frage, wie verändert generative künstliche Intelligenz unsere Zukunft? Bis dahin noch ein Tipp. Im KI-Podcast diskutieren die Expertinnen und Experten Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub, was hinter den wichtigsten KI-Entwicklungen steckt. Ob Sprachmodelle wie ChatGPT, KI-Agenten, Deepfakes oder generative KI am Arbeitsplatz. Was ist technisch wirklich möglich? Was ist nur Marketing? Und wie nutzt man KI sinnvoll, ohne sich von ihr täuschen oder abhängig machen zu lassen? Den KI-Podcast findet ihr in ARD Sounds. Und abonniert Science Tea Time und verpasst keine Folge. Für Feedback oder Fragen schreibt uns gerne eine Mail an scienceteatime@br.de. Die aktuelle Folge gibt es immer in ARD Sounds.